Beispiele aus der Bibel für das, was ich meine. Das Volk Israel war in der Wüste. Jesus war in der Wüste. Johannes der Täufer war in der Wüste. Die waren buchstäblich in der Wüste. In einem Ort, der trocken war, dürr war, der von ihnen das Äußerste abverlangt hat. Aber auch im übertragenen Sinn waren viele in der Wüste. David war in der Wüste, auf der Flucht. Josef war in der Wüste im Gefängnis. Und Jakob war in der Wüste seiner Ängste, als er zurückgekommen ist und seinem Bruder begegnen musste. Die Frage ist, warum passiert sowas? Warum geschieht sowas? Warum gibt es diese Wüsten? Und wie können wir damit umgehen? Und wie sollen wir damit umgehen? Der Vollständigkeit halber möchte ich noch unterscheiden zwischen zwei verschiedenen Wüstenarten. Das eine ist die Wüste mit Hinterausgang, das andere ist die Wüste ohne Hinterausgang. Gut. Wüste mit Hinterausgang, das ist eine Wüste, die uns die Wahl lässt. David beispielsweise wurde verfolgt von Saul. Er hatte die Prophetie, du wirst eines Tages König. Er war schon zum König gesalbt worden. Und dann in dieser Höhle lag Saul vor ihm. Und seine Freunde haben gesagt, das ist die Gelegenheit. Gott hat ihn in deine Hand gegeben. Das ist der Ausgang. Wenn du dieses Schwert in dieser Weise benutzt, bist du König. Und deine Zeit in der Wüste ist vorbei. Das meine ich mit Hinterausgang. Eine Wüste ohne Hinterausgang wäre beispielsweise die Zeit des Mose. Mose war in der Wüste, in der buchstäblichen, hat Schafe gehütet. Er kam aus einem Land, in dem er Kronprinz war, mehr oder weniger, in dem es ihm gut gegangen war. Das Problem war, er wurde wegen Mordes gesucht und er hatte nicht die Möglichkeit, zurückzugehen in sein altes, gutes Leben. Schafe, Wüste, Schafe, Wüste, das war so ziemlich die ganze Perspektive, die er hatte. Gut. Diese Wüstensituation, woher kommen die? Eine mögliche Ursache ist, es ist der Feind in unserem Leben. Der Feind tut uns Dinge an, die nicht in Ordnung sind. Der verfolgt uns, der schadet uns. Ich muss gleich dazu sagen, das ist so die Art und Weise, wie wir solche Wüstenzeiten normalerweise sehen. Also, der Feind tut in unserem Leben Böses. Die zweite Möglichkeit ist, wie wir das sehen, wir sind in Wartestellung. Gott hat uns vergessen. Wir warten darauf, dass Gott etwas tut in unserem Leben, aber er kommt nicht. Die dritte Art und Weise, wie wir das häufig sehen, ist, es ist Gottes Strafe. Wir kommen in diese unangenehme Lage, Gott meldet sich nicht. Und unwillkürlich denken wir, er bestraft uns für irgendwas. Wir sind auf irgendeine Art und Weise von seinem Weg abgewichen. Was wir dann machen, worauf wir uns konzentrieren, ist, wir suchen die Ursache und wir suchen den Ausweg. Also, ich bin in einer unangenehmen Lage. Der Feind, der bedrängt mich. Wo hat er Zugang in meinem Leben? Oder ich bin in Wartestellung. Oder Gott bestraft mich. Was habe ich falsch gemacht? Wie komme ich da raus? Das ist so die Art und Weise, wie wir häufig mit solchen Wüstensituationen umgehen. Unsere ganzen Kräfte konzentrieren sich darauf, wie komme ich aus dieser Wüste wieder raus? Wenn die Wüste einen Hinterausgang hat, und wir sehen das so, dann sind wir immer geneigt, diesen Hinterausgang zu nehmen. Es gibt noch eine Folge, eine Gefahr, in der wir sind, wenn wir das Ganze so sehen, dann murren wir oder wir rebellieren oder wir verdammen uns selbst. Ich will Christ sein. Du willst Christ sein. Du hast das falsch gemacht. Gott ist so fern. Du weißt noch nicht mal, was du falsch gemacht hast. Keine Ahnung, wie du da rauskommst. Hat das Ganze überhaupt einen Sinn? Diese Selbstzweifel, all diese Dinge, die kommen aus dieser Art und Weise, die Wüste zu sehen. Und wir können uns da in einer Spirale bewegen und nichts passiert. Ist das biblisch, das so zu sehen? solche Wüstensituationen? Es ist sehr, sehr verbreitet. Ich muss an der Stelle zwei Sachen betonen. Ich sage das nicht leichtfertig. Ich rede nicht leichtfertig über diese Situation. Ich habe mich mit dem, was ich sagen möchte, ein bisschen gequält, weil es hilfreich sein soll. Ich sage das nicht leichtfertig, weil ich weiß, wie schwer das ist, in was für schweren Situationen manche von uns sind und durch was für schwere Situationen manche gegangen sind und was für schwere Situationen auf manche noch zukommen. Ich sage das auch nicht, um zu sagen, na gut, wir müssen das eben wehrlos hinnehmen. Es ist durchaus legitim, wenn man in schlechten Situationen ist, Gebet zu suchen und die Hilfe von Geschwistern. Aber die Frage ist unsere Herzenseinstellung. Also, betrachten wir mal, abweichend von diesem Bild, von dieser Reaktion auf Wüstensituationen, die wir hier sehen und die bei uns verbreitet ist, wie das biblische Bild von diesen Sachen aussieht. Ich lese Lukas 4, Vers 1. Jesus aber, voll Heiligen Geistes, er kam zurück vom Jordan und wurde vom Geist in die Wüste geführt. Und er wurde 40 Tage lang von dem Teufel versucht. Von wem wurde Jesus in die Wüste geführt? Vom Geist Gottes. Huch. Im ersten Buch Mose, da steht in der Geschichte Josefs, da sagt Josef, nicht ihr habt mich hierher verkauft, sondern um eures Lebens willen hat mich Gott vor euch hergesandt. Also Gott hat Josef durch diese ganze Bedrängnis gesandt. Lukas 1, Vers 80. Das Kindlein wuchs, es geht um Johannes den Täufer, und wurde stark im Geist. Und er war in der Wüste bis zu dem Tag, an dem er vor das Volk Israel treten sollte. Oder auch im fünften Buch Mose mit dem ganzen Volk Israel. Gedenke des ganzen Weges, den dich der Herr, dein Gott, geleitet hat, diese 40 Jahre in der Wüste. Da geht es natürlich um das Volk Israel. Das heißt, es sieht so aus, als würde Gott einen ab und zu in die Wüste führen. Nicht einfach nur ganz neutral zulassen, dass der Feind irgendwas tut, sondern es kann sein, dass die Ursache, dass wir in der Wüste sind, Gottes Weg ist. Johannes 3,16 hat euch gefallen, gell? So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gesandt hat, damit der, der an ihn glaubt, nicht verloren geht. Das hier wird euch weniger gefallen, aber es ist genauso Gottes Wort. Wenn das tatsächlich Gottes Weg ist, dass er ab und zu in die Wüste führt, wir haben das jetzt an biblischen Beispielen gesehen, was ist dann unsere Sichtweise, unser Fokus, worauf konzentrieren wir uns und worauf richten wir unsere Kräfte aus? Wenn wir erkennen, diese schlechte Situation, in der ich bin, die könnte möglicherweise von Gott verursacht sein, dann werden wir uns nicht mehr zunächst darauf ausrichten, da rauszukommen, einen Ausweg zu suchen, die Ursache zu suchen, warum bin ich hier, die kennen wir ja dann, sondern wir werden uns darauf ausrichten, in dem Psalm steht über Mose, dass er Gottes Angesicht sucht und die Israeliten seine Hand. Jakob in der Wüste sagte, ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Ich lasse nicht von dir ab, Gott, du segnest mich denn. Ich kenne Leute, die sind in Krankheit und in Not und die wollen diese Krankheit und Not loswerden und das ist völlig legitim, aber sie sagen, und wenn ich sie nicht loswerde, dann lasse ich trotzdem nicht von meinem Gott ab. Und das ist eine Einstellung, die schwierig zu kriegen ist, aber ich denke, zu der sollten wir durchkommen. Gucken wir mal, was die Wüste an den Menschen bewirken kann. Am Beispiel des Volkes Israel. Kurz der Hintergrund, Gott hatte die Israeliten aus Ägypten befreit. In Ägypten lebten sie in der Sklaverei und Gefangenschaft, ständig bedroht dadurch, hingerichtet zu werden auf irgendeine Anordnung eines willkürlichen Despoten, des Pharao. Gott führte sie heraus in die Wüste, führte sie 40 Jahre lang durch die Wüste hindurch Und zum Schluss fasst Mose das nochmal zusammen, beziehungsweise Gott durch Mose. 5. Mose 8, Vers 2. Mose spricht zum Volk Israel. Denke an den ganzen Weg, den dich der Herr, dein Gott, geleitet hat, diese 40 Jahre in der Wüste. Auf dass er dich demütigte und versuchte, damit kund würde, was in deinem Herzen wäre, ob du seine Gebote halten würdest oder nicht. Er demütigte dich und ließ dich hungern und speiste dich mit Manna, das du und deine Väter nie gekannt hatten. Auf dass er dir kundtäte, dass der Mensch nicht lebt vom Brot allein, sondern von allem, was aus dem Mund des Herrn geht. Deine Kleider sind nicht zerrissen an dir, deine Füße sind nicht geschwollen diese 40 Jahre. So erkennst du ja in deinem Herzen, dass der Herr, dein Gott, dich erzogen hat, wie ein Mann seinen Sohn erzieht. Das war jetzt relativ viel, gehen wir da mal durch. Mose sagt also zum Volk Gottes, denk an den ganzen Weg, den dich Gott diese 40 Jahre in der Wüste geführt hat. Warum? Auf dass er dich demütigte. Mit dem Wort demütigen können wir heute nicht allzu viel anfangen. Das klingt sehr negativ. Demütigen heißt einfach, auf dass er deinen Stolz wegnahm. Also er hat das Volk Gottes in diese Wüste geführt, in diese unangenehme Situation geführt, um sie zu verändern, um ihren Stolz wegzunehmen. Wir hatten gesagt, diese Sichtweise ist falsch. Die richtige Sichtweise ist, es ist Gottes Weg. Wir tun uns leichter damit, das anzunehmen, dass solche Wüstenzeiten auch mal von Gott kommen, wenn wir erkennen, dass es einen biblischen Hintergrund hat und wenn wir erkennen, was Gott dadurch tun kann. Eine Sache ist, er verändert uns, er nimmt unseren Stolz weg. Das zweite ist, er versuchte oder prüfte dich, damit kund würde, damit bekannt würde, was in deinem Herzen wäre, ob du seine Gebote halten würdest oder nicht. Ist euch schon mal aufgefallen, dass es ganz leicht ist, die Gebote zu halten, wenn keine Versuchung da ist? Aber es ist umso schwieriger, je mehr Versuchung da ist. Und mir ist es wesentlich lieber, Gott zeigt mir, was in meinem Herzen ist und gibt mir damit die Möglichkeit, das loszuwerden, mich zu verändern, mich verwandeln zu lassen, wie dass er mich in falscher Sicherheit laufen lässt und ich dann mit dem miesen Charakter, den ich gar nicht kannte, in die Ewigkeit eingehen muss. Also, Gott bringt einen auch in solche Situationen, damit kund würde, damit bekannt würde, damit wir merken, was in unserem Herz ist, ob wir seine Gebote halten würden oder nicht. Dann kommt eine ganz erstaunliche Stelle. Da sagt er, er demütigte dich, das heißt, er nahm deinen Stolz weg und ließ dich hungern und speiste dich mit Manna. Wenig später sagt er noch, deine Kleider sind nicht zerrissen an dir. Wenn wir das heute lesen, dann sind wir begeistert, ja. Jeden Tag Manna, jeden Tag was zu essen, ohne dass die gearbeitet haben. Super. Und die Kleidung, die mussten sich um nichts Sorgen machen. Die hatten Kleidung und die ist einfach nicht kaputt gegangen. Das ist fantastisch. Ihre Füße sind nicht geschwollen. Hatten die ein herrliches Leben. Jetzt stellt euch das mal realistisch vor. Frühstück, Manna. Mittags, Manna. Abends, kann ich zum Manna Senf kriegen? Nächster Tag. Frühstück, Manna, Mittag, Manna, abends, Manna. Ja? Nächste Woche, nächstes Jahr, die nächsten 10 Jahre, Manna. Mit der Bekleidung genauso, ja? Die neue Frühjahrs-, nix. Und wenn du ein bisschen zugenommen hast, na, dann musstest du dir eben jemanden suchen, der dicker war, damit du seine Kleidung aufträgst. Die haben ihre Kleidung vererbt. Es ist nichts mit, die neue Frühlingsfarbe ist so und so, lass uns doch mal richtig shoppen gehen. Nein, die Kleider haben 40 Jahre gehalten. Ich denke, das ist gemeint, wenn hier steht, er ließ dich hungern und speiste dich mit Manna. Ihr Fleisch hat gehungert. Ihre Lust drauf, oh, mal wieder ein richtiges Schnitzel. Die Israeliten, die haben entsprechend reagiert. Da fingen auch die Israeliten, ist jetzt etwas früher in der Geschichte, wieder an zu weinen und sprachen, wer wird uns Fleisch zu essen geben? Wir denken an die Fische, die wir in Ägypten umsonst aßen, an die Kürbisse, die Melonen, den Lauch, die Zwiebelchen und den Knoblauch. Das Wort Gottes, ja, 4. Mose 11, 4-6. Nun aber ist unsere Seele matt, Denn unsere Augen sehen nichts als das Manna. Ja? Also Gott hat sie in diese Wüste geführt und hat sie bestens versorgt. Vitamine, Mineralstoffe, alles drin. Aber mit so einer Art Astronautentubennahrung, die jeden Tag gleich geschmeckt hat. Und er hat sie hungern lassen auf die Art und Weise, dass diese Lust, dieses Knoblauch, Zwiebelchen, Kürbisse, Melonen, Lauch, mal so ein Fischchen, dass das nicht befriedigt wurde. Und mit der Kleidung ist das genauso. Das heißt, wenn wir so in der Wüste sind, dann ist das eine Chance, wie gesagt, kennenzulernen, was im Herzen ist, und eine Chance, sich verändern zu lassen. Der letzte Vers dieses Abschnitts, den ich oben gelesen habe: So erkennst du in deinem Herzen, dass der Herr, dein Gott, dich erzogen hat, wie ein Mann seinen Sohn erzieht. Es gibt ein paar ganz erstaunliche Bibelstellen. Im Hebräerbrief steht: So hat er, Jesus, obwohl er Gottes Sohn war, an dem, was er litt, Gehorsam gelernt. Das klingt für viele theologisch sehr, sehr seltsam. Aber selbst der Sohn Gottes hat an dem, was er litt, Gehorsam gelernt. Jesaja schreibt: Ich habe dich geläutert. Gott spricht durch Jesaja. Aber nicht wie Silber, sondern ich habe dich geprüft und verändert im Glutofen des Elends. Das heißt, wir können, wenn solche Wüstenzeiten kommen, Gottes Erziehung darin erkennen und annehmen und Gott näher kommen. Das ist etwas eigenartig. Wenn Gott fern ist, dann ist das die Chance, Gott näher zu kommen. So, wie jetzt? Sollen wir diese Wüstenzeiten lieben lernen? Annehmen lernen? Nicht missverstehen. Ich rede jetzt nicht von Masochismus. Nicht davon, sich reinzustürzen und sich selbst zu peitschen und zu quälen. Aber wenn Gott uns in diese Wüstenzeiten führt, sollen wir das dann tatsächlich wertschätzen? Im Römerbrief, im 5. Kapitel, da schreibt Paulus: Wir sind gerecht geworden durch den Glauben. Wir haben Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Und durch ihn haben wir auch den Zugang im Glauben zu der Gnade, in der wir stehen. Wir rühmen uns der Hoffnung der zukünftigen Herrlichkeit, die Gott geben wird. Soweit das Evangelium, wie wir es schätzen und kennen und gerne zitieren. Wir rühmen uns der Hoffnung der zukünftigen Herrlichkeit, die Gott geben wird. Aber dann macht er weiter. Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch der Bedrängnisse. Weil wir wissen, dass Bedrängnis Geduld bringt, Geduld aber Bewährung, Bewährung aber Hoffnung, Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unseren Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Wir rühmen uns der Bedrängnisse. Wir freuen uns über die Dinge, die in unserem Leben schieflaufen, über die Bedrängnisse, weil wir wissen, dass daraus ein gottähnlicher Charakter kommt. Das hat eine Wirkung in dieser Welt. Das ist also das, was wir im Alten Testament gelesen haben. Im Alten Testament, in dem das Volk Israel damit konfrontiert wurde, dass Gott in ihnen eigentlich Veränderung schenken wollte. Das schreibt er hier im Neuen Testament. Wenn wir in Bedrängnis geraten, dann schafft es in uns Gutes, Geduld, Hoffnung und die Liebe Gottes, die ausgegossen ist in unseren Herzen. Der Klassiker, Jakobus. Er schreibt gleich am Anfang: Meine lieben Brüder, liebe Geschwister, liebe Mitchristen, erachtet es für die reine Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtungen fallt. Für Anfechtung kann man auch Bedrängnis übersetzen. Und er macht weiter einige Verse und zum Schluss fasst er zusammen: Selig ist der Mensch, der die Anfechtung erduldet, denn nachdem er bewährt ist, wird er die Krone des Lebens empfangen, die Gott denen verheißen hat, die ihn lieb haben. Die reine Freude. Es klingt eigenartig, aber es ist Wort Gottes und es hat Auswirkungen. So, was ich heute sagen möchte, Das ist, wenn du in Bedrängnis bist, in Sachen, in die du eigentlich nicht rein wolltest, wenn Gott so fern ist, wenn deine Gebete unter der Decke kleben, dann fasse Mut. Es ist nicht dein Versagen. Ich glaube, diese Selbstverdammnis ist das größte Problem. Es ist nicht dein Versagen. Gott hat sich nicht von dir abgewandt. Gott bestraft dich nicht. Gott ist nicht zornig über dich. Er ist zornig über Sünde. Das ist ein ganz anderes Thema. Aber da weißt du, dass du den Heiligen Geist in dir hast und der ist in der Lage und fähig, jederzeit zu sagen, wenn du irgendwo gesündigt hast. Also, wenn du in dieser miesen Lage bist und Gott gefragt hast, ernsthaft, liegt's an mir? Und da kam nicht zurück, jawohl, hier möchte ich meine Hand auf deine Sünde legen, sondern da kam nichts. Dann, es liegt nicht an dir. Raus aus dieser Selbstverdammnis. Das ist das Erste. Das Zweite ist, halte aus, halte durch. Suche keine Abkürzung. Es soll Menschen gegeben haben, die 40 Jahre damit verbracht haben, den Hinterausgang der Wüste zu suchen. Je mehr man dagegen ankämpft und je mehr man sich auf dieser Seite befindet, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Situation nicht schnell vorbeigeht. Das Reich Gottes ist manchmal ein bisschen paradox. Und je mehr man seine Kräfte darauf konzentriert, ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Ich suche dein Angesicht. Es wäre schön, wenn diese Sache vorbei wäre, aber ich will dich trotzdem kennen, ob die vorbei ist oder nicht. Desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass die wirklich vorbeigeht. Also nicht fragen, wie lange, sondern was willst du an mir verändern? Oder was willst du durch mich verändern? Wenn wir uns angucken, was die verschiedenen Menschen, die ich eingangs genannt hatte in der Bibel, was die bewirkt haben, als sie aus der Wüste rauskamen. Jesus kam aus der Wüste und besiegte Satan. Satan hat ihn hinterher herausgefordert und Jesus hat ihn besiegt. Johannes der Täufer begann einen Dienst. Jesus sagt über diesen Dienst, es ist der größte Dienst, der je von einem Menschen im Alten Testament vollbracht wurde. Israel war ein anderes Volk. Mit der Fußnote, es dauerte kurze Zeit, Israel aus Ägypten zu führen und es dauerte 40 Jahre, Ägypten aus Israel rauszukriegen. Daniel genoss die Nähe Gottes und einen Blick in die Endzeit. Aus Jakob, dem Lügner, wurde Israel derjenige, der Gottes Volk begründet hat. Ich könnte an allen möglichen Leuten des Alten Testaments weitermachen und zeigen, in was für eine Lage sie gekommen sind, wie sie angenommen wurde und was Gott hinterher mit ihnen bewirkt hat. Aber ich zitiere nur noch Paulus, der im Korintherbrief schreibt, darum werden wir nicht müde, sondern selbst, wenn unser äußerer Mensch verfällt, dann wird doch der innere jeden Tag erneuert. Denn unsere Trübsal, die zeitlich ist und leicht, die schafft eine ewige und über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit uns, die wir nicht sehen auf das, was sichtbar ist, sondern auf das Unsichtbare. Was sichtbar ist, ist zeitlich. Was unsichtbar ist, ist ewig. Das heißt, er sagt, ich werde nicht müde, mein äußerer Mensch verfällt. Der innere, der wird Tag für Tag erneuert. Denn unsere Trübsal, die zeitlich und leicht ist, da muss man sich die Biografie des Paulus vor Augen halten, der geschlagen wurde, gesteinigt wurde, gepeitscht wurde, fast ertrunken wäre, alles Mögliche. Ja? Der sagt, leicht, schnell, vorbei. Und das bewirkt im Vergleich dazu eine ewige und über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit an uns. Also, wir haben nicht nur die Wirkung in dieser Welt, sondern wenn wir entsprechend umgehen damit, dann haben wir auch ewige Auswirkungen.